Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Kurier Daily Podcast.
I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive. So I am working from home, I'm self-isolating, and that's entirely the right thing to do. But be in no doubt that I can continue, thanks to the wizardry of modern technology, to communicate with all my top team to lead the national fight back against coronavirus.
Jetzt hat es also auch Boris Johnson erwischt. Schadenfreude ist uns fremd, aber der britische Premier, der lange Zeit die Gefahr des Coronavirus heruntergespielt hat, ist jetzt selbst positiv auf das Virus getestet worden. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, er hat nur milde Symptome. Ganz anders geht es allerdings seinem Land. Die Krankenhäuser sind überfüllt und fast 500 Briten sind bereits an den Folgen des Virus verstorben. Auch in Österreich steigt die Zahl der Infizierten weiter an. Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigte daher an, so rasch wie möglich mehr Tests haben zu wollen. Denn immer mehr Labore könnten diese auch durchführen.
Da haben wir eine Kapazität mittlerweile von 15.000 bis 17.000 Testungen, die täglich auf Basis der Laborgrößen durchgeführt werden könnten. Unser Nadelöhr ist, Sie wissen es, sind die Reagenzien, das heißt die Stoffe, die Rohstoffe, die ich für die Prüfung brauche und die am Weltmarkt einfach extrem umkämpft sind und eng sind. Jetzt gerade fährt die Industrie die Produktionsziffern in diesem Bereich massiv nach oben. Das heißt, ich erwarte mir, dass auch bei uns die Kapazitäten dadurch deutlich zunehmen.
Anschober kündigte auch an, dass es schon bald Antikörpertests geben soll. Damit könnte man die Immunisierungen im Menschen nachweisen. Und die, die dann positiv auf diese Antikörper getestet sind, könnten dann auch wieder in den Berufsalltag einsteigen. Neben den Tests sollen auch immer mehr Masken produziert werden, um die Ansteckungsgefahr weiter zu senken.
Auch Italien geht diesen Weg und Italien hat jetzt ein Paket in die Gänge gebracht, das etwa pro 30 Tage, also pro Monat, in Zukunft in Italien 75 Millionen Schutzmasken selbst produziert werden. Und das werden wir auch zustande bringen. Und darum geht's. Das ist auch ein Modell für die Zukunft, dass wir uns da unabhängig machen durch Eigenproduktion. Das kann auch die österreichische Wirtschaft.
Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat zuletzt die Maßnahmen der Regierung, naja, sagen wir mal, leicht in Frage gestellt. Eine Millionenstadt wie Wien kann man nicht einfach so zusperren, hat er unter anderem gesagt. Ich habe daher Wiens Bürgermeister Michael Ludwig angerufen und gefragt, ob er und seine Stadtregierung eigentlich voll und ganz hinter den Maßnahmen der Bundesregierung stehen und warum man in Wien so lange auf das Ergebnis eines Corona-Tests warten muss.
Na, es gilt immer das Wort des Bürgermeisters, aber klar ist, dass wir uns ganz strikt an die Vorgaben und Maßnahmen der Bundesregierung orientieren.
Zuvor aber noch ein kurzer Blick auf die Zahlen, wie immer mit meinem Kollegen Kevin Kader. Hallo Kevin.
Hallo Elias. Am Freitagnachmittag sind 7.441 Österreicher mit Covid-19 infiziert. Das sind 16,3% oder 1.043 Personen mehr als noch am Donnerstagnachmittag.
Ja, und seit heute gibt es auch neue Probleme an der Grenze zu Ungarn.
Ja, und die sorgen vor allem in der burgenländischen Medizinlandschaft für Probleme, nämlich eine neue Regelung an der Grenze zu Ungarn. Seit heute müssen ungarische Staatsbürger künftig nach der Einreise für 14 Tage in Quarantäne. Allerdings gibt es viele Ärzte und Pfleger aus Ungarn, die im Burgenland arbeiten. Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat deswegen bereits den Kanzler und den Bundespräsidenten kontaktiert und hofft auf eine Lösung auf höchster Ebene.
Unser Innenminister Karl Nehammer muss sich aktuell mit Falschmeldungen herumschlagen. Welche sind das?
Ja, er macht darauf aufmerksam, dass Falschnachrichten kursieren, dass etwa mehr Asylwerber im Land gäbe. Dreiskirchen, Bergheim und ganz Tirol seien ja derzeit wegen der Quarantäne nicht zu nutzen. Daher müssten bestehende andere Bundeseinrichtungen hochgefahren werden. An der Anzahl der Asylwerber habe sich aber nichts geändert. So sollen derzeit maximal 12 Anträge pro Tag hereinkommen. Und künftig wird es gar keine mehr geben, weil Österreich im Rahmen des Epidemiegesetzes die Möglichkeit der Asylanträge vorerst aussetzt.
Danke Kevin.
Danke Elias.
Warum sind in Wien die Parks zwar offen, die Spielplätze aber nicht? Und warum sind die Bundesgärten ebenfalls zu? Ich habe Wiens Bürgermeister Michael Ludwig angerufen und unter anderem auch gefragt, warum Tests in Wien so lange dauern.
Servus, Michael Ludwig.
Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch.
Gerne.
Herr Bürgermeister, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat gestern in der ZIB 2 angedacht, die Spielplätze wieder zu öffnen. Ihre zuständige Stadträtin Uli Siemer hat aber stets gesagt, die Spielplätze bleiben zu. Also, was gilt jetzt?
Na, es gilt immer das Wort des Bürgermeisters und ich habe gestern im Wiener Gemeinderat die Situation sehr umfassend dargestellt, bei einer durchaus außerordentlichen Gemeinderatssitzung, die ja unter neuen Rahmenbedingungen stattgefunden hat. Aber klar ist, dass wir uns ganz strikt an die Vorgaben und Maßnahmen der Bundesregierung orientieren. Das, was Stadtrat Hacker gemeint hat, ist perspektivisch zu sehen, ab welchem Zeitpunkt auch wieder die geschlossenen Spielplätze geöffnet werden können. Und das wird aber abhängig sein vom weiteren Verlauf der Krankheit.
Sie aber selbst fordern, dass die Bundesgärten wieder geöffnet werden. Ist das nicht eine Differenz im Vergleich jetzt zur Bundesregierung, die ja die Bundesgärten zulassen will?
Nein, sehe ich nicht so, denn der Unterschied zwischen Spielplätze und Parkanlagen ist ja folgender. Bei den Spielplätzen gehen wir davon aus, dass wir spielende Kinder nicht trennen können und dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der Virus sich von einem Kind auf das andere überträgt und dass die Kinder dann den Virus weitergeben an Eltern und Großeltern. Und das ist ja die eigentliche Gefahr. Mhm. Bei den Parkanlagen verhält es sich anders. Da gehe ich davon aus, dass Menschen sich durchaus, und da lobe ich auch die Wiener Bevölkerung, sich sehr strikt an die Maßnahmen und die Sicherheitsbestimmungen halten, was den Sicherheitsabstand betrifft, nur mit Menschen unterwegs zu sein, mit denen man im Haushalt lebt oder überhaupt alleine. Also da gibt es eine sehr hohe Disziplin der Wiener Bevölkerung. Und von daher bin ich der Meinung, dass man die Bundesgärten öffnen sollte, damit vor allem beim schönen Wetter Menschen, die hinausgehen, diszipliniert hinausgehen, sich nicht auf den verbleibenden Flächen konzentrieren, sondern mehr Möglichkeit haben, Sicherheitsabstand einzuhalten, trotzdem aber auch hinaustreten zu können.
Aber weil Sie gesagt haben, dass man die spielenden Kinder nicht trennen kann, das gilt ja dann auch in 2 oder 3 Wochen. Also warum sollte man später Spielplätze dann öffnen?
Naja, irgendwann wird ja hoffentlich wieder der Zeitpunkt kommen, wo auch Spielplätze wieder geöffnet werden. Ob das in 2 oder 3 Wochen ist oder in 2 oder 3 Monaten, wird der weitere Verlauf der Krankheit entscheiden. Und die Expertinnen und Experten, die auch im Krisenstab der Stadt Wien arbeiten, werden uns das dann entsprechend bewerten und dann werden die politischen Entscheidungen getroffen. Aber prinzipiell gilt, solange es keine Trendumkehr gibt, gelten die Maßnahmen, die wir gemeinsam, Bundesregierung, Bundesländer erstellt haben.
Das hat auch gestern der Herr Stadtrat schon angesprochen. Wie lange hält eine Stadt so einen Shutdown aus? Weil im Vergleich zu den ländlichen Gebieten, wo man viel mehr Möglichkeiten hat, auch rauszugehen, in einen Garten zum Beispiel, ist das in der Stadt nicht möglich. Würden Sie die Ausgangsbeschränkungen nach Ostern auch zur Not auf eigene Faust lockern?
Nein, ich würde auf eigene Faust das nicht tun. Es ist ganz wichtig, dass wir hier einen nationalen Schulterschluss haben, dass alle diese Entscheidungen gemeinsam getragen werden. Es gibt da laufende Gespräche zwischen Bundesregierung und den Landeshauptleuten und es macht Sinn, dass wir uns da ganz eng akkordieren und diesen nationalen Schulterschluss auch leben.
Das heißt, die Maßnahmen der Bundesregierung sehen Sie als richtig an?
Ja, die Maßnahmen werden von uns strikt eingehalten in neuen Bundesländern. Das ist stark akkordiert. Richtig ist aber, dass Gesundheit im Vordergrund steht. Das ist prioritär an erster Stelle. Dass wir aber dennoch darüber nachdenken müssen, welche Auswirkungen auf Arbeitsmarkt, auf Wirtschaft sehen wir, welche Maßnahmen können wir treffen, um zumindest das Schlimmste abzufedern. Und dass wir uns in einer Großstadt wie Wien auch um die psychosoziale Situation der Bevölkerung zu kümmern haben. Es hat ja keinen Sinn, wenn wir die Menschen über Wochen, hoffentlich nicht, aber manche befürchten Monate, einsperren in ihren Wohnungen und es dann zu vermehrten Aktivitäten gibt, die ihren Grund in Aggression und Depression haben. Also von daher ist es auch wichtig, immer auch Perspektiven zu eröffnen und Maßnahmen zu treffen, dass die Bevölkerung diese schwere Situation gemeinsam mit uns in der Stadtregierung und in den Verantwortlichen der Stadt auch gemeinsam tragen kann.
Kommen wir gleich zu den Verantwortlichen in der Stadt. Warum wurde eigentlich nicht die gesamte Stadtregierung auf Corona getestet, wenn eine ihrer Stadträtinnen, nämlich die Frau Gahl, positiv getestet wurde?
Ja, ich lege großen Wert darauf, dass alle Menschen in der Stadt gleich behandelt werden. Und das schließt auch Politikerinnen und Politiker mit ein, nachdem es ganz strenge Kriterien gibt, wann getestet wird. Und diese Kriterien auf die Mitglieder der Stadtregierung nicht zugetroffen haben, sind sie auch nicht getestet worden. Ich würde es nicht verstehen, wenn eine Bevölkerungsgruppe privilegiert behandelt wird. Das gilt auch für Mitglieder der Stadtregierung. Ich glaube, wir sollten da mit gutem Beispiel vorangehen.
Das heißt, Sie selbst haben Sie auch noch nicht testen lassen?
Ich bin auch nicht getestet, das ist richtig, weil ich ja weder Symptome habe, noch mit Menschen, die infiziert sind, in einem engeren Kontakt gewesen bin. Also von daher gibt es keinen Grund, mich zu testen. Und nachdem ich auf Disziplin in der Bevölkerung achte, schließe ich mich damit ein. Also auch ich werde nicht privilegiert behandelt und das halte ich auch für richtig.
Sehr betroffen von dem Coronavirus ist natürlich das medizinische Personal, das mit Erkrankten zu tun hat. Da gab es kurz Aufregung, weil Gesundheitslandesrat Peter Hacker die Ärzte in einem Interview als hysterisch benannt hat. Aber sie wollen ja nur mehr Schutzausrüstung. Also hilft das dann in dieser Situation?
Also mir ist wichtig, dass wir mehr Schutzausrüstung zur Verfügung stellen. Wir haben auch in Abstimmung mit der Ärztekammer es übernommen, uns nicht nur um das Personal in den Spitälern und Krankenhäusern zu kümmern, sondern wir werden uns jetzt auch um die niedergelassenen Ärzte bemühen, nachdem offensichtlich die Versorgung, die vorgesehen war, nicht funktioniert hat, werden wir statt hier einspringen. Und wir sind jetzt gerade dabei, größere Lieferungen aufzuteilen und ich gehe davon aus, dass wir alle, die es benötigen, auch eine entsprechende Schutzausrüstung zur Verfügung stellen können.
Aber wer trägt da Schuld daran, dass es in den Ordinationen zu wenig Schutzausrüstung gibt?
Ja, also wir sind als Stadt Wien jetzt nicht ursächlich für den niedergelassenen Bereich zuständig. Wir fühlen uns aber solidarisch mit jenen, die hier wirklich hervorragende Arbeit leisten und deshalb werden wir uns jetzt auch um den niedergelassenen Bereich kümmern.
Gibt es aus Ihrer Sicht derzeit genug offene Arzt- und vor allem auch Zahnarztpraxen in Wien?
Ja, dass das natürlich eine schwierige Situation auch für Ärztinnen und Ärzte ist, ist bekannt. Die allermeisten bemühen sich jetzt sehr engagiert, vor allem diese Viruskrankheit einzudämmen. Und von daher sind natürlich jetzt andere Bereiche im Gesundheitswesen nicht so stark betreut. Das ist sicher richtig. Aber ich freue mich sehr, dass sich viele Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung gestellt haben, um auch mitzuhelfen, auch über ihr unmittelbaren Wirkungsbereich, ihre Ordination hinausgehend, um das Virus zu bekämpfen und insbesondere Menschen, die davon betroffen sind, zu begleiten, zu heilen.
Aber haben wir genug offene Arztpraxen oder nicht in Wien?
Ja, es kann immer mehr sein, das ist keine Frage. Das ist aber unabhängig vom Coronavirus, bemühen wir uns sehr als Wiener Stadtregierung, dass wir in verschiedenen Bezirken, wo wir den Eindruck haben, es gibt hier eine zu geringe Anzahl an Ordinationen, die insbesondere auch Krankenkassenpatienten behandeln, sind wir ohnehin schon seit längerer Zeit, nicht erst jetzt in Verhandlungen, um mehr Ärztinnen und Ärzte in die stark wachsenden Bezirke zu bekommen. Aber das ist unabhängig von der Situation jetzt, die mit dem Coronavirus natürlich eine besonders verschärfte Situation bringt.
Für einigen Ärger sorgt auch die Hotline 1450, wo man sehr, sehr, sehr schwer durchkommt und auch immer sehr lange warten muss, dann, bis man wirklich getestet wird, wenn man ein Verdachtsfall ist. Und auch die Verständigung vom Testergebnis dauert relativ lang. Warum dauert das alles so lange?
Ja, zum einen war natürlich die Telefonnummer 1450 in relativ kurzer Zeit ungeheuer stark gefragt. Wir haben Ende Februar einen Personalstand von 30 Personen gehabt. Und in wenigen Tagen haben wir das aufgestockt auf 300 Personen, die dort tätig waren. Und man kann ja nicht irgendwen dort hinsetzen. Das sind ja Menschen, die nicht nur medizinisch ausgebildet sind, sondern die auch, was das System betrifft, eine längere Ausbildung auf sich nehmen müssen. Also von daher war es sicher eine Herkulesaufgabe, in wenigen Tagen diesen Personalstand aufzustocken. Und es haben viele Menschen angerufen, die sich Sorgen gemacht haben und die vielleicht gar nicht unmittelbar mit dem Virus betroffen waren, aber trotzdem sehr viel Information wollten. Das hat natürlich die Leitung auch ganz stark blockiert. Und jene, die Symptome gezeigt haben, da erfordert es natürlich auch ein längeres Gespräch. Das ist ja nicht in wenigen Minuten erledigt. Also von daher haben die Leitungen da wirklich geglüht. Wir haben versucht, den Personalstand laufend auszubauen und haben in Wien aber, wie ich meine, ein auch international gutes System eingeführt, nämlich, dass die Menschen, die Symptome gezeigt haben, nicht in die Spitäler gefahren sind, sondern dass wir gemeinsam mit dem Ärztefunkdienst, und da möchte ich die Kooperation mit der Wiener Ärztekammer besonders lobend erwähnen, dass es möglich war, mit dem Ärztefunkdienst direkt zu den Patientinnen und Patienten nach Hause zu fahren. Mhm. Und obwohl 22 Funkwegen gleichzeitig unterwegs waren in Wien, ist es natürlich trotzdem zu Engpässen gekommen, gerade in der Phase, wo ein starkes Anwachsen der Anrufe zu verzeichnen war. Wir haben in kürzester Zeit von 800 Anrufen pro Tag mehr als 21.000 Anrufe pro Tag zu betreuen gehabt. Dass es da zu Wartezeiten kommt, ist klar. Wir sind jetzt wieder auf deutlich weniger Anrufe, so in etwa bei etwas mehr als 3.000 Anrufe pro Tag. Das heißt, die Wartezeiten haben sich deutlich reduziert. Und von daher denke ich, wird es leichter und besser möglich sein, die Menschen mit der Nummer 1450 zu betreuen. Bei den Testungen ist es etwas anders. Da ist es abhängig davon, wie viele Testmaterialien es gibt, also Reagenzien und Testkits. Und die sind in einem nur sehr beschränkten Ausmaß zur Verfügung gestanden.
Ja, aber wenn ich getestet werde, warum dauert das so lange, bis ich dann...
Markt jetzt mehr anzukaufen. Ja. Aber das ist zweifellos ein Flaschenhals gewesen über einen längeren Zeitraum, nicht nur in Österreich, sondern in anderen Ländern, wo es nur zu einem beschränkten Ausmaß an Testungen gekommen ist. Wir haben aber die Testung jetzt stark angehoben.
Dennoch, die Bundesregierung will jetzt sogar noch mehr, massiv mehr testen. Hat da Wien überhaupt genug Kapazitäten, um das alles durchführen zu können?
Naja, ich habe durchaus auch bei der Bundesregierung deponiert, dass das ein guter Aufruf ist, testen, 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 aber dass man dann natürlich auch dafür sorgen muss, dass es in allen Bundesländern Testmaterial gibt, denn die Engpässe beim Testmaterial haben ja nicht nur Wien betroffen, sondern alle Bundesländer, und von daher sind wir in den Ländern gern bereit, mehr zu testen, wenn es mehr Material gibt. Also von daher freue ich mich, wenn die Bundesregierung signalisiert, es soll mehr getestet werden, und sie bemühen sich auch um mehr Testmaterial, aber es muss auch dort ankommen, wo die Testungen dann vorgenommen werden. Wir haben auf jeden Fall in Wien auch mit den Einrichtungen des Krankenanstaltenverbundes und mit privaten Laboren die Kapazitäten stark angehoben, wo die Testungen dann ausgewertet werden. Aber wir brauchen natürlich dringend das Material.
Das heißt, ohne mehr Material gibt es nicht mehr Tests. Ich will noch zu einem Punkt kommen, nämlich die Taxigutscheine für Pensionisten. Ist das nicht ein falsches Signal, dass man genau jenen, die eigentlich zu Hause bleiben sollten und sie schützen sollten, einen Taxischein gibt, damit sie rausgehen und in der Stadt herumfahren? Und noch dazu, beim Taxifahrer kann man nicht einmal den 1 Meter Mindestabstand einhalten im Taxi.
Ja, also das sehe ich überhaupt nicht so. Natürlich ist es möglich, auch in einem Auto 1 Meter Abstand zu halten. Die Taxifahrer sind auf diese Situation vorbereitet. Das gilt nicht nur für diese Aktion, sondern generell für die Fahrten, die die Taxiunternehmen jetzt durchführen. Und der Taxigutschein heißt ja nicht, dass man herumfahren muss in der Stadt, sondern dass man entweder dringende Wege erledigen kann. Also zum Beispiel, wenn Menschen zum Arzt müssen, oder wenn es Besorgungen gibt, die sie erledigen müssen, oder sie müssen ja auch persönlich gar nicht unterwegs sein. Die Taxifahrer bieten sich auch an, dass sie Besorgungen erledigen und Menschen damit versorgen, die nicht die Möglichkeit haben, hinauszugehen und auch niemanden haben, der sich um sie kümmern kann. Von daher war es mir wichtig, eine Infrastruktur aufzubauen, und zwar in einer Phase, wo man noch gestalten kann und nicht erst dann, wann vielleicht infrastrukturelle Leistungen nicht mehr in diesem Ausmaß funktionieren, wie wir das derzeit gewohnt sind. Wir müssen ja immer den übernächsten Schritt andenken und nicht immer nur von der Situation ausgehen, so wie wir sie heute kennen, sondern nachdenken, wie schaut die Situation in 2 Wochen, in 3 Wochen aus. Und da will ich auf jeden Fall alle Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dass alle infrastrukturellen Leistungen funktionieren. Dazu gehören die öffentlichen Verkehrsmittel, dazu gehören die Privat-PKWs und dazu gehören natürlich auch die Taxis.
Aber warum bekommt jeder Pensionist einen Gutschein, auch jene mit hohen Pensionen? Das heißt, auch wenn man mit einer hohen Pension zu Hause sitzt, bekommt man trotzdem einen Taxigutschein. Ist das treffsicher?
Nein, es bekommen 300.000 Menschen diesen Gutschein, die über 65
ja,
Jahre
sind. Ja, egal welche Pension sie haben.
Ja, man muss ja den Taxigutschein ja auch bestellen. Also es bekommt ihn ja nicht jeder automatisch, sondern man muss ihn auch nach einem vorgegebenen Richtlinie bestellen. Also von
das heißt, diejenigen, die keinen brauchen, bestellen sich einfach keinen.
Bitte?
Diejenigen Pensionisten, die ihr Auslangen mit der Pension finden und den Taxigutschein nicht unbedingt brauchen, die bestellen dann keinen.
Okay. Es wird ja niemand gezwungen, den Gutschein einzulösen. Okay. Es ist ein Angebot für jene, die es benötigen. Und wenn wer den Gutschein nicht einlösen will, kann, dann wird er nicht einlösen. Also von daher ist die Frage, was können wir tun, damit wir ältere Menschen unterstützen in einer schwierigen Phase und wir davon ausgehen müssen, dass diese Phase noch länger andauert. Und wenn wir damit das Taxigewerbe unterstützen, ja, in einer schwierigen Situation, dann soll mir das bitte auch recht sein, denn die haben jetzt Einbußen von mehr als 80%. Und wenn wir wollen, dass es auch in Zukunft Taxis in Wien gibt, wird man sich auch was überlegen müssen.
Der Herr Theun hat angeboten, das Intercontinental als Notunterkunft zur Verfügung zu stellen. Wird die Stadt dieses Angebot nutzen?
Ja, der Krisenstab hat das Hotel besucht und wird sich da eine Meinung bilden. Prinzipiell ist es für die Belegung durch Patientinnen und Patienten nicht geeignet, so wie viele andere Hotels und Einrichtungen
wegen
auch.
Es ist zum
eher angedacht, dass man dort ärztliches Personal unterbringt und das wird vom Krisenstab geprüft und dann wird es eine Entscheidung geben.
Und das Haus des Meeres steht vor der Pleite, weil die Einnahmen natürlich völlig ausfallen. Wird die Stadt Wien da dem Haus des Meeres unter die Arme greifen?
Also ich schätze das Haus des Meeres außerordentlich, weil es mit sehr viel privatem Engagement und auch privatem Geld zu einer der wichtigsten Einrichtungen in unserer Stadt geschaffen worden ist. Ich kann aber natürlich jetzt nicht zu Einzelunternehmern etwas sagen, weil wir natürlich eine Fülle an Unternehmen haben, die durch die jetzige Situation in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Aber natürlich liegt mir das Haus des Meeres, so wie viele andere Einrichtungen der Stadt, sehr am Herzen. Und ich bin überzeugt, dass wir alles dran setzen werden, um dem Haus des Meeres auch eine Perspektive für die Zukunft zu öffnen.
Herr Bürgermeister, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das Wochenende steht vor der Tür und es wird wieder etwas wärmer, bevor es am Montag die nächste Kaltfront samt Schnee und Frost geben wird. Wer am Wochenende hinausgeht, sollte dennoch Abstand zu allen anderen halten. Aber auch für zu Hause gibt es eine kleine Abwechslung. Vom Wohnzimmerfenster aus kann man dieses Wochenende eine besondere Sternenkonstellation sehen. Welche das ist, erklärt uns Gottfried Gerstbach vom Österreichischen Astronomischen Verein.
Ja, der Mond zieht jetzt am besonders auffälligen Abendstern der Venus vorbei. Nur ein paar Grad unterm hellsten Sternhaufen am Himmel, das sind die Plejaden. Und dieses Dreigestirn sieht man praktisch nur dieses Jahr, so genau beieinander.
Wann genau kann man die Konstellation sehen und in welche Himmelsrichtung muss man blicken?
Ja, am besten ist es gegen 20 Uhr, es geht aber auch eine halbe Stunde vor oder nachher. Man sieht eine ganz zarte Mondsichel, die fast am Rücken liegt. 4 Tage seit Neumond sind vergangen, jetzt ist die Mondsichel am schönsten. Und sie zieht jeden Tag ungefähr eine Handbreite am Himmel weiter und steht morgen mittags bei der Venus. Die ist allerdings mittags noch unsichtbar, erst am Abend.
In welche Himmelsrichtung muss ich da blicken, damit ich das sehe?
Also ja, ziemlich genau Westen. Also wenn Sie ein Fenster haben, das nach Südwesten bis Nordwesten geht, können Sie es in etwa 20, 30 Grad Höhe über dem Horizont sehen.
Brauche ich da ein besonderes Equipment dafür, um das zu sehen, oder kann ich das einfach nur mit den Augen sehen, oder brauche ich das?
Nein, Sie können es freieugig beobachten und es ist sogar am schönsten freieugig. Es werden manche Sternfreunde wahrscheinlich auch mit dem Feldstecher hinschauen, aber das ist gar nicht nötig. Mhm. Und die Venus ist so hell, dass ein jeder findet, und die Mondsichel ist ähnlich hell, nur ist halt kein Punkt, sondern eine Fläche.
Und dazwischen oder rundherum sind dann die Plejaden zu sehen, kann man sich das so vorstellen?
Oberhalb. Also oberhalb. Der Mond steht links, die Venus ein paar Finger breit rechts und darüber steht dieser Sternhaufen Plejaden. Da muss man allerdings, darf man nicht gerade unter einer Straßenlampe stehen, sonst sieht man die Sternhaufen nicht. Aber Mond und Venus sieht man in jedem Fall. Und zwar sehr, sehr deutlich.
Wie oft gibt es denn diese Konstellation zu sehen? Ist das außergewöhnlich oder?
Naja, so schön sieht man sie nur heute. An sich geht der Mond jeden Monat an der Venus vorbei, aber das ist meistens am Tag so, dass man es nicht sieht. Und heute um 20 Uhr ist es sowohl dunkel als auch der Mond besonders schön und die Venus steht als strahlender Stern am Westhimmel.
Jetzt wollte ich Sie noch fragen, wegen dem Coronavirus wird wahrscheinlich auch die Astronomie und die Astronomen Einschränkungen haben. Wie geht es Ihnen damit und wie können Sie das lösen auch?
Also mir geht's gut, weil ich Pensionist bin und dass ich Zeit nehmen kann. Berufsastronomen sind interessanterweise kaum betroffen, weil sie eh meistens am Bildschirm arbeiten. Aber sie werden hoffentlich auch aus dem Fenster schauen. Die Hobbyastronomen, die Sternfreunde, können es freieugig beobachten. und sie brauchen keine Sternführung. Sie können einfach aus dem Fenster schauen. Und wer sich ein bisschen auskennt, kann außerdem über dem Mond dann noch einen zweiten Sternhaufen, die Hyaden, sehen. Die sieht man aber wahrscheinlich in der Stadt nur mit fälschlicher Gut. Dreieckig sieht man also zumindest dieses Dreigestirn. Und morgen ist es also besonders schön, am schönsten für die nächsten 3 oder 4 Jahre.
Sie haben ja den Tag der Astronomie an und für sich eben für das Wochenende geplant. Der muss ja jetzt abgesagt werden. Wird das dann mal nachgeholt oder was? Wie schauen da Ihre Pläne aus?
Der Tag der Astronomie wird von Deutschland hauptsächlich betrieben und die Schweiz und die Österreich beteiligen sich teilweise. Er findet jedes Jahr statt und zwar knapp vor Ostern. Das heißt, der Tag der Astronomie ist heuer abgesagt, aber nächstes Jahr ist er wie immer wieder am Programm.
Da hoffe ich, dass dann wieder sehr viele Leute zu Ihnen zu Besuch kommen. Herr Gerstbach, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne, und ich hoffe, wir haben wieder mal Gelegenheit. Dankeschön.
Danke vielmals. Ja, und in Zeiten wie diesen beglücken uns viele Musiker mit mehr oder weniger originellen Corona-Songs aus dem heimischen Wohnzimmer. Und auch die Band mit dem aktuell wohl gefragtesten Bandnamen will da nicht nachstehen.
Wir sitzen zu Hause und langweilen uns. Drum haben wir dieses Lied hier hingehunzt. Wir würden gerne auf Tour gehen, das ist grad nicht erlaubt.
Ja, erraten, es sind die Ärzte. Das war es wieder für heute von mir. Passt auf euch auf, einen schönen Abend noch. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann meldet uns doch. Unter deli@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Bitte abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Elias Nadmesnik, over and out.
Von uns kriegt Langeweile, erstmal Klassenkeile.